Und somit möchte ich jetzt in medias res gehen. Frau Professor Claudia Bieling von der Universität Hohenheim, die wir über online zuschalten werden, wird heute über Landwirtschaft zwischen Ursache und Lösungen für Artensterben und Klimawandel sprechen und die daraus entstehenden Folgen für unsere Ernährung. Liebe Claudia, ich möchte dich ganz herzlich begrüßen und ersuche dich um deinen Vortrag.
Ja, ich bin zugeschaltet. Ich wäre sehr gerne bei Ihnen in Wien, sitze aber aktuell in Stuttgart in meinem Büro an der Universität Hohenheim. Ich bin sehr froh, heute zu Ihnen sprechen zu können. Es ist das erste Mal, dass ich in einem Kreis von Ärztinnen und Ärzten spreche, also eine ganz neue Erfahrung. Vielleicht ist es auch für Sie das erste Mal, dass Sie einen Vortrag von jemandem mit einem Agrarhintergrund hören. Deswegen werde ich jetzt eingangs mich auch noch kurz ein bisschen näher vorstellen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Claudia Bieling. Ich bin an der Universität in Hohenheim ansässig. Ich bin dort Professorin und leite einen Lehrstuhl für gesellschaftliche Transformation und Landwirtschaft. Es ist eine agrarwissenschaftliche Fakultät mit einem sehr interdisziplinären Zuschnitt. Wir sind ein Verbund von über 50 Professuren, forschen und bilden aus zu naturwissenschaftlichen Grundlagen, zu Produktion im Bereich Pflanze, aber auch im Bereich Tier, zu technischen Aspekten von Traktoren hin zu Drohnen und künstlicher Intelligenz. Es geht um ökonomische Fragestellungen. Es geht um politische Fragen, es geht um Sozialwissenschaften. Und dieser letzte Bereich ist auch genau der Bereich, in dem ich tätig bin. In meinem Team schauen wir auf Landnutzungs- und Ernährungssysteme. Dieser Systembegriff ist uns tatsächlich auch sehr wichtig. Und wir versuchen zu verstehen, wie diese Landwirtschafts- und Ernährungssysteme nachhaltiger gestaltet werden können. Wir interessieren uns dabei vor allem für die Menschen innerhalb der landwirtschaftlichen Produktionskette. Das heißt, wir schauen auf individuelle, aber auch kollektive Denkmuster und Praktiken. Und wir erkunden, wie nachhaltigkeitsorientierte Veränderungen in solchen Systemen geschehen und auch ermöglicht und unterstützt werden können. Und da bin ich auch schon beim Thema meines Beitrags heute. Im Mittelpunkt der folgenden etwa 30 Minuten stehen die Verbindungen zwischen Landwirtschaft und Ernährung und das gedacht mit Blick auf die beträchtlichen Herausforderungen, die wir in ökologischer Hinsicht zu bewältigen haben. Und ich möchte da vor allem eben auf den Klimawandel und das Artensterben eingehen. Was habe ich konkret vor in den folgenden Minuten? Ich möchte mit einem kurzen Problemaufriss starten. Artensterben und Klimawandel nochmal, vermutlich auch bekannt schon, aber nochmal vorstellen als die großen Megakrisen unserer Zeit. Diese Zeit, die ja an Krisen wahrhaftig nicht arm ist. Ich möchte dann zu dem Thema kommen, wie trägt denn Landwirtschaft eigentlich zu Artensterben und Klimawandel bei? Also Landwirtschaft als Ursache für diese Megakrisen. Das kann man andersrum natürlich dann auch als Lösungsansätze formulieren. Also fragen, wie kann Landwirtschaft zur Lösung werden und wie können wir vor allem über unsere Ernährungsstile hier auch Wirkungen verursachen. Ich möchte da vor allem auf zwei Aspekte eingehen. Zum einen das Thema Reduktion der Viehhaltung, vegetarische und vegane Ernährung als Lösungsansatz mit einem Fragezeichen. Ich möchte das diskutieren. Und genauso das Thema ökologischer Landbau, also der vermehrte Konsum von Bioprodukten. Inwieweit stellt das eine Lösungsmöglichkeit dar? Schlussfolgerungen schließlich in zweierlei Hinsicht. Zum einen, was können wir für unseren Ernährungsstil folgern, der eben Klimawandel und Artensterben bewusst in den Blick nimmt. Und zum anderen möchte ich aber eben auch noch beleuchten, warum wir einen systemischen Ansatz brauchen. Und damit hoffe ich auch den Bogen wieder zu schlagen zum Oberthema der Veranstaltungsreihe. Zunächst mal also zum Problem, zu eigentlichen Problemstellen. Artensterben und Klimawandel. Es gibt eine lange Reihe von alarmierenden Nachrichten zur ökologischen Situation unseres Planeten. Es ist nichts Neues. Themen, die uns in der Vergangenheit beschäftigt haben, waren zum Beispiel das Ozonloch, das Waldsterben. Es gibt auch schon eine lange Reihe von Zukunftsszenarien zu globalen Umweltveränderungen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Report des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Und in diese Konzepte, Szenarien, Problemanalysen reiht sich auch das aktuell wichtigste Konzept ein, das ich Ihnen hier auf der Folie mitgebracht habe. Ein Konzept zu ökologischen Belastungsgrenzen, das vielleicht so genau wie keines zuvor den großen Rahmen absteckt, in dem wir uns befinden. Also planetarische, ökologische Belastungsgrenzen. Auch ein Konzept, was mittlerweile als zentrale Referenz für die Politik gilt, also zum Beispiel in die Klimaleitplanken mit dem 2-Grad-Ziel eingegangen ist. Es ist ein Konzept unterlegt mit vielfältigen Daten, was von einer 28-köpfigen Gruppe von Umweltwissenschaftlerinnen und Umweltwissenschaftlern, Erdsystemwissenschaftlern entwickelt wurde, um Johan Rockström im Jahr 2009 zum ersten Mal vorgestellt. Sie haben eben Indikatoren entwickelt für die Funktionsfähigkeit des Ökosystems Erde und haben Daten zusammengetragen für diese Indikatoren, um eben eine Analyse der aktuellen Situation zu machen. Es geht also um ökologische Belastungsgrenzen, Grenzen der Erde, deren Überschreitung die Stabilität des Ökosystems und damit auch die Lebensgrundlagen der Menschheit gefährden würden. In diesem ersten Konzept wurden 9 verschiedene Belastungsgrenzen beschrieben. Es geht um die Klimakrise, die Ozeanversauerung, das Ozonloch. Es geht um Stoffströme, nämlich im Bereich Stickstoff und auch im Bereich Phosphor. Süßwasserverbrauch ist ein Thema, die Abholzung und andere Landnutzungsänderungen, das Artensterben, die Partikelverschmutzung der Atmosphäre und die Verschmutzung durch Chemikalien. Für jeden dieser Bereiche, für jeden dieser Indikatoren ist ein sicherer Handlungsraum definiert, der hier in der Grafik sich als dieser grüne Kreis in der Mitte befindet. Für mehrere dieser Grenzen haben wir diesen grünen, sicheren Handlungsraum der Menschheit aber schon verlassen. Also darauf deuten die vorhandenen Daten hin, darunter Klimawandel und Artensterben. Wir befinden uns also in einer Situation, wo wir auf eine Weise in ökosystemare Prozesse eingreifen, die einen Zivilisationskollaps befürchten lassen, vielleicht sogar das Fortbestehen der Menschheit an sich gefährden. Zum Weiteren ist so festzustellen, dass dieses Konzept hier 2009 zwar zum ersten Mal vorgestellt wurde, aber immer mehr Hinweise existieren, dass sich die Situation eigentlich weiter verschärft. Zum einen wurden weitere Grenzen identifiziert, mehr Grenzen überschritten bei besserer Datenlage. Also man hat sehr viel mehr Daten zusammentragen können. Und man weiß inzwischen eben auch sehr gut um die Zusammenhänge der verschiedenen Grenzen und sich gegenseitig verstärkender Effekte. Zum Beispiel treibt der Klimawandel den Biodiversitätsverlust voran. Was hat das nun alles mit Landwirtschaft und mit Ernährung zu tun? Landwirtschaft spielt bei mehreren dieser Grenzen eine wichtige Rolle, zum Beispiel Stickstoffkreisläufe, Landnutzungswandel, aber eben auch Klima- und Artensterben als die ganz offensichtlichen Megakrisen, die uns beschäftigen. Und genau Klimawandel und Artensterben ist das, was wir uns jetzt im Folgenden ein bisschen genauer ansehen werden. Ich habe gerade die Frage im Chat auch gesehen. Grüner Bereich, zum Beispiel für Wasserqualität. Wie gesagt, das hier ist die Grafik von 2009. Wenn man sich die aktuellen Versionen anschaut, sieht das Ganze noch wesentlich bedrohlicher aus. Landwirtschaft als Treiber von Artensterben. Es gibt dazu eine sehr plakative, eindeutige Aussage des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Unser globales Ernährungssystem ist einer der hauptsächlichen Treiber des Biodiversitätsverlustes. Ganz konkret kann man das auch in Zahlen abbilden. 86% der gefährdeten Arten weltweit befinden sich in diesem Zustand der Gefährdung durch Landwirtschaft. Also es gibt einen ganz direkten, belegbaren Link hier. Und das hat eben mit unserem Ernährungssystem zu tun. Das Paradigma des aktuellen Ernährungssystems ist das der billigen Nahrungsmittelerzeugung. In den Industrieländern bewegen wir uns im unteren zweistelligen Bereich, also Prozentbereich, wenn es um den Anteil des Einkommens geht, den wir für Lebensmittel ausgeben. Dies übersetzt sich eben auch in und geht Hand in Hand mit einer gigantischen Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft, ermöglicht durch Mechanisierung, durch chemisch-synthetische Inputs, Dünger, Pflanzenschutz, dazu auch die Umwandlung von großen, noch eher naturnahen Flächen, wie zum Beispiel Wälder im tropischen Bereich, in Gebiete mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Diese Effizienzsteigerung ist ja zunächst mal begrüßenswert, aber sie birgt eben auch eine Schattenseite, negative Konsequenzen in ökosystemarer Hinsicht. Es geht da um die Zerstörung von Arten direkt, aber es geht auch um die Zerstörung von Lebensräumen, die diese Arten eben brauchen, um existieren zu können. Und es betrifft alle Organismengruppen vom Mikrobiom im Boden über Pflanzen hin zu Vögeln und Säugetieren. Es geschieht über eine ganze Reihe von Prozessen in der Landwirtschaft. Schon kurz angesprochen hatte ich die Umwandlung von zum Beispiel Wäldern, auch von Mooren, von Grünland, eher extensiven Nutzungsformen, in hochproduktiv und intensiv genutzte Ackerflächen. Es geht um die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Es geht um Stickstoffeinträge aus der Düngung, aus der Viehhaltung. Es geht um die Zerstörung von Strukturen, von kleinräumigen Strukturen, Landschaftselementen, um die Angleichung, Nivellierung. Es geht um sehr intensive Bewirtschaftungsformen. Und es geht auf der anderen Seite des Spektrums auch um die Aufgabe von sogenannten marginalen Standorten, die also nicht sehr produktiv nutzbar sind, unter den gegenwärtigen ökonomischen Rahmenbedingungen sich schlichtweg nicht rentieren, weswegen bestimmte Landnutzungspraktiken wie zum Beispiel Streuobstwiesenbau oder auch die Beweidung von hochgelegenen Flächen, Grünlandflächen aufgegeben werden. Landwirtschaft ist gleichzeitig auch ein Treiber von Klimawandel. Nach Angaben des sogenannten Weltklimarates, dem Intergovernmental Panel on Climate Change, wird etwa ein Viertel aller anthropogenen Treibhausgasemissionen weltweit durch die Land- und Forstwirtschaft und auch durch Landnutzungsänderungen, also zum Beispiel durch Umwandlung von Wäldern in Ackerflächen, verursacht. Dabei geht es nicht nur um Kohlendioxid, sondern um verschiedene Treibhausgase und damit verbundene Prozesse. Wir haben zum einen zwar tatsächlich das Kohlendioxid, also so der übliche Verdächtige. Kohlendioxid entsteht in der Landnutzung dann, wenn wir zum Beispiel Grünland umbrechen, insbesondere kohlenstoffreiches Grünland, was zum Beispiel durch Wasser stark geprägt ist in seiner Entstehungsgeschichte, also zum Beispiel Torf auch abbauen oder ehemalige Moore nutzen. Andere Gase, die aber eben auch eine sehr, sehr große Rolle spielen, sind auch zu nennen, zum Beispiel Methan. Methan hat eine wesentlich stärkere Wirksamkeit mit Blick auf Klimawandel als Kohlendioxid, 21 Mal stärker. Und Methan entsteht vor allem in der Tierhaltung. Verdauung der Rindermägen ist hier zu nennen, aber auch der Nassreisanbau, also auch eine pflanzliche Schiene, wie Methan entstehen kann. Lachgas ist ein weiteres wichtiges Treibhausgas im Zusammenhang mit Landwirtschaft. 300 Mal stärkeres Treibhausgaspotenzial als CO2 steht vor allem in Verbindung mit Düngung. Und schließlich möchte ich noch Ammoniak kurz nennen, wiederum mit der Tierhaltung verbunden aus der Verrottung von Exkrementen. Das wird in Lachgas umgewandelt und trägt entsprechend auch zum Klimawandel bei. Die Mehrzahl der Länder räumt mittlerweile der Landwirtschaft eine ganz wesentliche Rolle ein bei der Abschwächung des Klimawandels. In entsprechenden Aktionsplänen spielt Landwirtschaft jeweils eine ganz zentrale Rolle. Wir können da auch mal den Blick nach Österreich richten, wo es natürlich auch einen Aktionsplan Klimawandel gibt, wo auch erhoben wird, wie denn Landwirtschaft eigentlich an Treibhausgasemissionen beteiligt ist. Aktuell kursiert da die Zahl, dass etwa 9% des nationalen Treibhausgasausstoßes aus der Landwirtschaft kommt, wenn man sich direkt die landwirtschaftlichen Praktiken anschaut. Das ist ein Wert, der leicht zurückgegangen ist in den letzten Jahren, aber immer noch weit hinter dem zurückbleibt, was man sich als Klimaziel gesetzt hat im Land. Und diese leichte Reduktion ist insgesamt ein Ergebnis von verschiedenen und teils auch gegenläufigen Prozessen. Also in manchen Bereichen hat man in den letzten Jahren Einsparungen hinbekommen. Teils gibt es aber auch Steigerungen. Zum Beispiel sind die Emissionen aus Ackerflächen, die neu gewonnen wurden aus Landnutzungsänderungen, nämlich der Aufgabe von Dauergrünland, stark gestiegen in Österreich. Also Dauerweideland stark zurückgegangen, in Acker umgewandelt und das eben jetzt auch stark zum Treibhausgas, zu den Treibhausgasemissionen beitragend. Wenn man die Emissionen aus den vorgelagerten Bereichen noch einbezieht, also zum Beispiel Landnutzungsänderungen, wie schon gerade erwähnt, auch für, gerade für Futtermittelproduktion, auch der Energieverbrauch für Düngung, die für Landwirtschaft benötigt wird, dann erhöht sich dieser Anteil von mit der Landwirtschaft in Verbindung stehenden Treibhausgasemissionen auf 20% im nationalen Zuschnitt auf Österreich bezogen. Wenn wir also zu Lösungsansätzen kommen, liegt es nahe zu argumentieren, dass man zum Beispiel über die Tierhaltung ansetzen könnte, indem man eben die Tierbestände reduziert, also den Konsum tierischer Produkte einschränkt, vielleicht sogar ganz radikal vorgeht, sagt, man ernährt sich vegetarisch oder noch weitergehend, man ernährt sich vegan. Es besteht große Übereinstimmung, dass hier ein erheblicher Hebel liegt, insbesondere für die Bekämpfung der Klimakrise, aber auch mit Blick auf Artenschutzerwägungen. Ich möchte mich hier aber mal vor allem eben auf den Klimawandel beschränken, wegen der Kürze der Zeit und vor allem hier die zwei großen Hebel nennen, die in der Reduktion der Tierbestände liegen. Es sind zum einen eben die schon erwähnten Treibhausgase aus der Tierhaltung, die eingespart werden können. Methan, Ammoniak als diese besonders klimaschädlichen Gase, aber auch und ganz wesentlich und im öffentlichen Bewusstsein weniger stark vorhanden, die Flächeninanspruchnahme für die Tierfuttererzeugung. Grünlandgebundene Tierhaltung ist nicht der Normalfall, auch wenn wir uns die Kuh gern auf der grünen Wiese vorstellen. Das ist eben leider nicht die Realität, sondern die Tiere, von denen wir unsere Milch beziehen, von denen wir unsere Fleisch beziehen, die stehen eben üblicherweise in Ställen. Diese Tiere werden nicht über, über die Beweidung ernährt, über Grünland ernährt, sondern die werden über Ackerflächen ernährt, Futtermittel, die eben auf Ackerflächen erzeugt werden, zum Teil im Inland, aber sehr häufig eben wird das Futter auch importiert aus anderen Regionen der Welt. Dazu mal ein paar Zahlen zur Einordnung aus Deutschland. Ich habe dafür Österreich nichts gefunden. 60% der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland wird für Tierfütterung verwendet, dient also nicht direkt der menschlichen Ernährung, sondern nur über den Umweg tierisches Produkt. Und zudem importieren wir in Deutschland nochmal Futtermittel, die dem Flächenäquivalent der gesamten deutschen Agrarfläche entsprechen. Also ein erheblicher Anteil von Fläche, die allein für die Tierernährung dient. Auf der EU-Ebene ist es so, dass rund 2/3 der EU-Getreideproduktion und rund 70% der Ölsaatenproduktion in die Tierfütterung geht und eben nicht in den direkten menschlichen Konsum. Es ist sehr, sehr ineffizient und führt eben auch zu großen ökologischen Problemen. Es liegt also sehr nahe auf der Hand, oder es liegt sehr nahe, dann eben zu sagen, okay, also Reduktion der Tierhaltung bzw. des Konsums tierischer Produkte ist der Hebel, über den wir ansetzen sollten. Und zu den Effekten gibt es auch Zahlen für Österreich. Zum Beispiel gibt es eine Studie von Schlatzer und Lindenthal, die untersucht haben, wie sich denn unterschiedliche Ernährungsweisen in Österreich auswirken würden auf Klimawandel und Flächeninanspruchnahme in Österreich, aber auch in Übersee. Und sie kommen zu dem Schluss, dass es unerlässlich ist, den Fleischkonsum zu reduzieren, wenn man die Klimaziele in der Landwirtschaft erreichen möchte. Und sie legen dazu auch konkrete Zahlen vor. Wenn man den Fleischkonsum um 2/3 reduzieren würde, würde pro Kopf 1/3 weniger Treibhausgas ausgestoßen, pro Person und Jahr. Vegetarische Ernährungsweise würde zu einer Treibhausgaseinsparung um knapp die Hälfte führen, vegane Lebensweise 70%. Also es sind erhebliche Effekte, die man hier erzielen könnte. Ich muss in dem Kreis hier wahrscheinlich nicht sagen, dass es natürlich auch noch Gesundheitseffekte gibt, die damit verbunden wären. Österreicherinnen und Österreicher essen etwa 3-mal so viel Fleisch im Jahr, wie es der Gesundheit zuträglich wäre, wenn man die Empfehlungen der WHO oder auch der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung anlegen würde. Es gibt hier also, ergäbe hier tatsächlich auch Synergieeffekte. Also Schlussfolgerung, let's go vegan oder vielleicht auch nur let's go vegetarian. Ja, Allerdings zwei Einschränkungen, die ich hier machen möchte, die auch wichtig zu betonen sind. Der erste Punkt betrifft die vegetarische Ernährung, die doch als zu kurz gegriffen erscheint. Vegetarische Ernährung allein geht nicht an die Wurzel des Problems. Wenn wir weiterhin dieselben Mengen an Milchprodukten konsumieren, an Eiern konsumieren und so weiter. Die aktuelle Milchproduktion zu den derzeitigen Preisen in den gefragten Mengen ist nur über eine intensive Tierhaltung möglich. Es geht ja auch um Hochleistungsrassen, die nicht über weidegebundene Haltungssysteme ernährt werden können, die auf hochintensives Futter angewiesen sind, was eben ackerbaulich erzeugt werden muss. Ähnliches gilt für Eier. Das heißt, wenn wir Milch konsumieren, wenn wir Eier konsumieren, entsteht Fleisch, das praktisch als Abfallprodukt anfällt. Auch wenn man nicht direkt Fleisch konsumiert, hält man über den Konsum von Milch und anderen tierischen Produkten eben das aktuelle, sehr intensive Tierhaltungssystem am Laufen. Das ist eine unbequeme Einsicht, die für die vegetarische Ernährung festzustellen ist. Man könnte weitergehen und sagen, okay, dann brauchen wir eben einen völligen Verzicht auf tierische Produkte. Und das wäre tatsächlich eine Lösung aus ökologischer Perspektive. Allerdings auch hier sind zwei Einschränkungen zu machen. Es gibt zwei Wermutstropfen. Das eine ist, dass eine strikt vegane Ernährungsweise nicht in allen Regionen der Welt funktionieren kann, wenn man die Idee zugrunde legt, dass eine Ernährung in einem regionalen Kreislauf auch irgendwie möglich sein soll. Also man nicht über Importe arbeiten muss. Es gibt viele Flächen auf der Welt, die nur als Grünland genutzt werden können, die sich für die ackerbauliche Produktion nicht eignen. Also das Produktionspotenzial ist einfach nicht überall auszuschöpfen, indem man eben auf Tierhaltung verzichtet. Ein zweiter wichtiger Punkt ist auch, dass die völlige Aufgabe der Tierhaltung gerade bei uns im mitteleuropäischen Raum zu erheblichen Umbrüchen führen würde in unseren Kulturlandschaften, die wir auch aus Artenschutzgründen sehr, sehr schätzen. Also aus Artenschutzperspektive auch negativ zu beurteilen wären. Beispielsweise artenreiches Grünland in Mittelgebirgen und im hochalpinen Raum, die eben an Beweidung und an Maat und damit letztlich an Tierhaltung gebunden sind. Dazu ein Foto, was ich mitgebracht habe. Das habe ich letzte Woche im Südschwarzwald gemacht, also Süddeutschland. Sie sehen hier so einen Lebensraum, der sehr stark mit der Tierhaltung verbunden ist, mit einer Beweidung. Es geht hier um den sogenannten Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Lebenstyp Borstgrasrasen, ein sehr stark gefährdeter Lebensraumtyp, der im Mittelpunkt europäischer Naturschutzbemühungen steht. Es geht um Arten wie zum Beispiel die Arnika, es geht um Schmetterlinge, es geht um Heuschrecken, es geht um Vögel wie zum Beispiel den Raubwürger. Diese Lebensräume sind ganz eng mit einer Beweidung verbunden. Naturschutzarbeit heißt für Leute in diesem Schutzgebiet vor allem, landwirtschaftliche Betriebe zu unterstützen, die traditionelle Beweidung aufrechtzuerhalten. Auch über eine äußerst seltene, an diese mageren und auch steilen Bedingungen angepasste Rinderrasse, die endemisch in diesem Gebiet ist. Sie sehen hier also einen ganz, ganz engen Link zwischen Artenschutz und Landwirtschaft. Also nur durch Landwirtschaft kann letztlich auch hier Naturschutz vorangetrieben werden. Kommen wir zum Thema ökologischer Landbau als die zweite Lösungsstrategie, die ich hier beleuchten möchte. Also Konsum von Bioprodukten als die Lösung. Hier möchte ich mich jetzt vor allem auf das Themenfeld Verlangsamung des Artensterbens ausrichten, konzentrieren. Mit Blick auf Klimawandel gibt es hier auch Effekte, aber auch hier, ich muss wieder ein bisschen auf die Zeit gucken und deswegen schauen wir hier jetzt mal vor allem auf das Artensterben. Auch hier gibt es viele Studien, die Untersuchungen zu den ökologischen Wirkungen von ökologischen Landbaupraktiken gearbeitet haben, Daten zusammengetragen haben. Ich habe jetzt hier mal nur eine neuere Übersichtsstudie aufgeführt. Und die Datenlage ist sehr, sehr eindeutig, auch wiederum, dass hier ein großer Hebel liegt. Dieser große Hebel des ökologischen Landbaus als Beitrag für Biodiversitätsschutz liegt zum einen darin, dass ökologischer Landbau eben geringere Intensität aufweist, also zum Beispiel weniger chemisch-synthetische Inputs wie Pflanzenschutzmittel einsetzt, aber auch was Düngung anbetrifft, häufig mit betrieblicher Kreislaufwirtschaft arbeitet. Also das alles Praktiken, die auch für verschiedene Arten sehr, sehr förderlich sind. Zum anderen kann man sagen, dass im ökologischen Landbau häufig naturnahe Lebensräume noch eher vertreten sind. Es gibt generell mehr Raum für natürliche Prozesse, zum Beispiel biologische Schädlingsbekämpfung über Förderung von Antagonisten, mehr Strukturelemente, die dann auch erhalten werden, wie zum Beispiel Hecken, die für viele Arten dann eben förderlich sind. Allerdings, diese Schlussfolgerung, wir kaufen alle nur noch Bio-Lebensmittel und dann ist das Problem des Artensterbens gelöst. Auch hier wird es wieder etwas schwieriger und auch das greift wieder etwas zu kurz. Die Antwort ist nicht gar so einfach, aus zwei Gründen. Zum einen belegen eben diese Studien zum ökologischen Landbau, dass die Umweltwirkungen sehr stark kontextabhängig sind. Also Verallgemeinerungen sind schwierig. Man muss immer genau anschauen, was konkret wo gemacht wird. Ein Beispiel, was Ihnen vielleicht sowieso auch geläufig ist, die Frage, welchen Apfel soll ich denn nun kaufen? Bio ist generell gut. Relativ schnell ist man bei der Schlussfolgerung. Aber zum Beispiel mit Blick auf Treibhausgasemissionen kann es durchaus besser sein, den konventionell erzeugten Apfel aus der Region zu kaufen und nicht den biozertifizierten aus Neuseeland. Auch das wiederum keine allgemeingültige Regel, je nachdem, wann ich mich im Jahr befinde, ob es im Frühjahr ist oder im Herbst, kann die Antwort hier, die richtige Antwort hier auch wieder oder die richtige Wahl hier wieder anders aussehen. Im Frühjahr hat der regionale, aber durch energieintensive Lagerung erzeugt der Apfel dann doch wieder eine schlechtere Bilanz als der aus Neuseeland eingeflogene. Sie sehen also, es ist kompliziert und man kann hier keine ganz eindeutige Antwort geben. Und das erstreckt sich natürlich auch auf die verschiedenen Produktionsverfahren. Vor allem ist hier aber auch eine große Debatte seit Jahren im Gang. Ich möchte es fast einen Kampf nennen, der sich um den sogenannten Yield Gap dreht, also den flächenbezogenen Minderertrag von ökologischen Produktionsverfahren. Wenn wir eine Fläche anschauen und die mit ökologischen Methoden bewirtschaften, dieselbe Fläche mit konventionellen Landbaumethoden bewirtschaften würden, hätten wir mit den Ökomethoden weniger Ertrag. Wir könnten weniger ernten. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir für dieselbe Produktionsmenge mehr Fläche einsetzen müssen. Fläche ist begrenzt, also diese Flächen, die wir für Ökolandbau nutzen müssen, mehr nutzen müssen, stehen nicht zum Beispiel als reine Naturflächen zur Verfügung. Und das wird von vielen als ein großes Problem angesehen an dieser Forderung, den Ökolandbau auszuweiten. Sie sagen, es ist einfach ineffizient. Ich möchte hier drei Gegenargumente eigentlich liefern, warum meiner Ansicht nach dieses Gegenargument nicht stichhaltig ist oder dieses Argument, dass man über Ökolandbau eben nicht die Welt ernähren kann, nicht stichhaltig ist. Das eine Argument ist, dass wir nicht zu wenig Nahrungsmittel produzieren im Augenblick. Also wir haben genug Nahrungsmittel weltweit, aber wir haben ein Verteilungsproblem. Wir werden auch 2050 genügend Nahrungsmittel produzieren können, auch mit Bioanbauverfahren. Aber das grundsätzliche Problem, was zu lösen ist, dass wir die Nahrungsmittel dorthin bekommen müssen, wo die Menschen diese benötigen. Und da gibt es viele Hausaufgaben zu machen, viel zu lösen. Und das ist eine politische Fragestellung und nicht so sehr eine Fragestellung, die wir über vermehrte Produktion lösen können. Das zweite große Thema, was hier anzuführen ist, ist, dass der Nahrungsmittelabfälle, der Nahrungsmittelverschwendung in Europa ist es so, dass wir etwa ein Fünftel der Agrarproduktion gar nicht nutzen für die Ernährung, sondern die irgendwo entlang der Produktionskette verloren gehen, sehr häufig eben auch beim Endverbraucher ganz am Ende der Wertschöpfungskette einfach weggeworfen werden. Hier liegen erhebliche Potenziale und wir bräuchten nicht mehr Fläche, sondern wir müssten besser mit den Nahrungsmitteln umgehen, die wir tatsächlich schon produzieren und zur Verfügung haben. Und der nächste große Punkt ist, dass wir die Produktionsziele überdenken sollten. Und da kommt hier auch wieder das Thema Tierhaltung ins Spiel. Der Konsum tierischer Produkte ist einfach eine extrem ineffiziente Ernährungsweise, verbraucht extrem viel Fläche, die eben erst den Umweg über den Tiermagen gehen muss. Und hier könnten wir über eine stärker pflanzenbasierte Ernährung eben sehr große Effekte erzielen, ohne mehr produzieren zu müssen. Auch hier gibt es wieder Zahlen. Für Österreich ist das mal durchgerechnet worden. Eine geringfügige Verringerung des gegenwärtigen Fleischkonsums um 10% und wenn man auch noch gleichzeitig die Lebensmittelabfälle um ein Viertel runterschrauben könnte, würden ausreichen, um über Biolandbau in Österreich 100% des Nahrungsmittelbedarfs abdecken zu können. Also es ist möglich über gar nicht so große Veränderungen. Ich möchte zu den Schlussfolgerungen kommen. Was wären denn dann nun Eckpunkte für eine zukunftsgerechte Ernährungsstrategie, also eine Ernährungsstrategie, die Artensterben und Klimawandel nicht ausblendet, sondern versucht, das einzubeziehen und daraus Konsequenzen resultieren zu lassen. Ich würde argumentieren für eine flexitarische Ernährungsweise mit einem stark reduzierten Konsum von tierischen Produkten, also ein geringer Konsum von tierischen Produkten, kein völliger Verzicht auf tierische Produkte, aber eine sehr gute Auswahl der tierischen Produkte, die eben konsumiert werden. Die sollten vor allem aus Weide- oder grünlandgebundener Haltung kommen, dabei gleichzeitig weitgehender Verzicht auf tierische Produkte, die auf ackerbaulich erzeugte Fütterung eben basieren. Das ist auch eine Frage der Rassen, die wir in der Tierhaltung einsetzen. Es muss mehr zu Zweinutzungsrassen gehen, die also sowohl zum Beispiel für die Fleischproduktion wie auch die Milchproduktion genutzt werden können. Es geht um Rassen, die mit grünlandbasierter Fütterung zu ernähren sind, im Gegensatz zu den Hochleistungsrassen, die wir im Augenblick haben, wo einfach die Zuchtziele auch ganz andere waren. Gleichzeitig müssen wir uns vergegenwärtigen, dass es auch sehr viel mit unserer Zahlungsbereitschaft zu tun hat, wie diese Produkte, diese tierischen Produkte aussehen, was da, zu welchen Bedingungen die auch erzeugt werden. Und ich denke, es ist unumgänglich, dass wir deutlich höhere Preise hier ansetzen müssen, um eben tatsächlich auch die ökologischen Gestehungskosten abzubilden und denen gerecht zu werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Steigerung des Konsums von Lebensmitteln, die unter Beachtung ökologischer Aspekte erzeugt wurden. Bio ist hier ein ganz wichtiges Thema, aber genauso wichtig sind die Aspekte regionale Erzeugung und saisonale Erzeugung. Und das ist eben ein komplexes Geflecht von verschiedenen Aspekten, wo man immer genau hingucken muss. Also eben diese ganz einfachen Antworten nicht möglich sind. Und der dritte Eckpunkt ist die Reduktion von Nahrungsmittelabfällen, die Reduktion von Nahrungsmittelverschwendung. Und in Europa ist das ganz große Thema für die Privathaushalte, wo eben die größten Anteile von Abfällen und von Verschwendung entsteht. Insgesamt kann man sagen, es ist ein differenzierter Ansatz notwendig. Viele aktuelle, einfache, sehr plakative Aussagen und Empfehlungen greifen in meiner Sicht zu kurz, als zu sagen, nur Bio und die Probleme sind gelöst oder strikt vegan oder ausschließlich regional. Es ist bei allem was Wahres dran, aber letztlich brauchen wir eine Kombination von verschiedenen Ansätzen und man muss eben tatsächlich sich ein bisschen befassen mit dem Thema und genau hinschauen. Es ist auch nicht so, dass dieselbe Ernährungsstrategie überall auf der Welt gleichermaßen ökologisch tragfähig sein wird. Auch hier ist ein differenzierter Ansatz notwendig. Um zu diesem differenzierten Ansatz zu kommen, glaube ich eben, dass es notwendig ist, ein systemisches Denken anzusetzen, darüber auch dafür ein Bewusstsein zu schaffen, Bildung in die Richtung zu verstärken, weil ohne so einen systemischen Ansatz, der, und das ist mir auch wichtig, auch die normativen und die politischen Dimensionen mit in den Blick nimmt, überhaupt gar keine adäquate Problemanalyse möglich ist, sondern man eben immer nur Teilaspekte berücksichtigt, die aber nicht zu wirklich tragfähigen Lösungsansätzen führen werden. Das ist der Grund, weil Der Grund dafür liegt zum einen in der wechselseitigen Abhängigkeit von Klimawandel, von Artensterben, von Hunger, von sozialer Ungleichheit und so weiter. Das ist ja auch in den Sustainable Development Goals schon eine zentrale Botschaft, die da enthalten ist. Die Ziele können nur gemeinsam in einem, ja, interagierenden Zuschnitt auch erreicht werden. Es liegt zum anderen auch daran, dass diese systemische Sicht uns es ermöglicht, Prozesse über verschiedene Räume und über verschiedene Skalen hinweg zu erkennen und zu denken und auch die Kontextabhängigkeit in den Blick zu nehmen. Unser Konsum von billigem Fleisch zum Beispiel erzeugt eben Umweltzerstörung auf der anderen Seite des Globus, treibt den Klimawandel voran. Das sind diese Prozesse über große geografische Distanzen hinweg, die wir in den Blick nehmen müssen. Und schließlich möchte ich auf die Vielfalt der Perspektiven und Betroffenheiten auch hinweisen. Akteure hängen auf sehr, sehr unterschiedliche Weisen im aktuellen Landwirtschafts- und Ernährungssystem drin, haben unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Verantwortlichkeiten auch. Es gibt sehr unterschiedliche Interessen und Machtpositionen. Und das spielt alles eine zentrale Rolle. Letztlich geht es hier um politische Fragen, denen darf nicht ausgewichen werden, sondern die muss man mit in den Blick nehmen. Welche Akteure im Landnutzungs- und Ernährungssystem können sich durchsetzen, vertreten welche Interessen? Und hier sehen wir im Augenblick auch sehr interessante Bewegungen, die über die lange sehr, sehr einseitige Interessenvertretung in diesem Bereich, die über die Bauernverbände vorangetrieben wurde, auch hinausweisen und es auch ermöglichen, dass sich verschiedene gesellschaftliche Akteure stärker mit diesem Thema beschäftigen. Schließen möchte ich deswegen mit einem Aufruf, der diese Systemperspektive auch nochmal in den Mittelpunkt rückt. Systemischer Wandel ist notwendig und ich schließe mich da an ein Papier mit Politikempfehlungen, das unter dem Eindruck der Ukraine-Krise kürzlich veröffentlicht wurde, dem sich knapp 670 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus ganz Europa angeschlossen haben, die eben feststellen, we need a food system transformation, also einen umfassenden Wandel des Agrar- und Ernährungssystems, um eine holistische Gesundheit für Planeten und für Menschen zu erreichen. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eventuelle Fragen und Diskussionen.